BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Jochen Wopser. Ich grüße Sie zu unserem Vormittagsrat, wo wir heute sportlich unterwegs sind, mit Ausdauer und Abenteuerlust. Denn wir lernen den Menschen kennen, der erlebt laufend Herausforderungen. Hubert Karl aus Zeil am Main ist ein sogenannter Ultraläufer. Er meistert die anspruchsvollsten Laufstrecken der Welt, sei es durch das Tal des Todes in Kalifornien bei Hitze bis 49 Grad oder sei es der Spartathlon in Griechenland. Der ist 246 Kilometer lang, dieser Lauf, und den hat Hubert Karl als einziger Läufer auf der Welt schon 25 Mal vollendet. Und jetzt ist er bei uns im Studio Würzburg, live und ausgeruht. Herzlich willkommen, Hubert Karl, habe die Ehre.
Guten Morgen.
Wir wollen heute Ihre außergewöhnliche Laufbahn nacherleben, nacherzählen, Schritt für Schritt von den Anfängen, wo es losging, bis zu einem Laufprojekt, mit dem haben Sie sich im Frühjahr einen Traum erfüllt. Da sind Sie mit Ihren 66 Jahren die legendäre Route 66 gelaufen, mehr als 3900 Kilometer quer durch die USA. Und was Sie da erlebt haben auf Ihrem Weg, das besprechen wir ausführlich. Der Ultraläufer Hubert Karl ist bei uns im Studio. Herr Karl, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut. Das sind so rund 70 Kilometer von Ihrem Heimatort Zeil am Main im Landkreis Haßberge bis zu unserem Sendestudio hier am Würzburger Hauptbahnhof. Jetzt sind Sie heute Vormittag nicht hergelaufen, nehme ich mal an, zu unserem Termin. Aber inwiefern wäre das eine realistische Etappe für Sie bei so einem Ultralauf? 70 Laufkilometer als Tagespensum?
Ja, da soll ich schon ein bisschen trainiert sein für die 70 Kilometer. Ich bin jetzt ja ziemlich am Regenerieren immer noch. Ich wollte nur einen Monat regenerieren nach meinem harten Lauf in Amerika. Und jetzt ist es schon der dritte Monat und das hat mein Körper auch mal gebraucht. Aber da bräuchte ich jetzt wieder wegen Anlauf, um doch nonstop wieder 70 Kilometer zu laufen. So einfach ist es nicht. Ich drücke nicht einfach auf den Knopf und laufe dann noch 100 Kilometer.
Aber so eine Etappe, 70 Kilometer, das ist schon machbar und üblich, auch für einen Ultralauf, oder?
Ja, sagen wir mal, zwischen 30 und 40 Kilometer, das könnte ich immer laufen. Das wird funktionieren. Dafür hat man ja über Jahre was aufgebaut. Und alles, was dann über 50 ist, dann muss ich schon schauen, dass es auch passt. Ne?
Ja. Aber der Weg von Zeil nach Würzburg, der dürfte einen Vorteil haben, dass die Höhenmeter nicht ganz so schlimm sind. Da haben Sie schon ganz andere Dinge gemeistert. Sind es die Höhenmeter, die das Laufen auch gerade besonders anstrengend machen? Oder ist es eher sowas von die Witterung zum Beispiel, Gegenwind oder extreme Hitze? Haben Sie alles schon erlebt, ne?
Ja, es spielt ja alles mit rein. Mhm. Und jetzt mal Kurs teilnehmen, heute Abend habe ich wieder Laufkurs.
Oh, okay.
Und da sind wir auch ziemlich mit Höhenmeter bestückt und da geht es zu den Diebskellern im nördlichen Landkreis Haßberge. Aber wir haben mal eine schattige Strecke, weil ja fast 30 Grad gemeldet sind. Mhm. Und dann wird auch immer gejammert, oh, da sind ja wieder Berge drin. Aber jedes Hügele bringt auch wieder eine gewisse Aussicht und dann freuen sie sich auch, wenn sie mal was anderes sehen, wenn sie ein wenig höher sind.
Ja, Perspektivwechsel sozusagen. Ja.
Ne, und Variation gehört einfach zum Laufen.
Was ist denn Ihr liebstes Laufwetter persönlich? Haben Sie eins oder nehmen Sie es, wie es kommt?
Ich nehme es schon immer, wie es kommt. Und ich freue mich ja immer auf die ersten Schritte mal im Waldweg, wenn es geschneit hat. Das ist, wenn es der Erste bist, der jetzt den frisch beschneiten Waldweg dann betrittst, da habe ich immer richtig Freude. Und da baue ich ja oft mein Tagespensum mal aus, weil es so richtig dann Spaß macht.
Wenn es knirscht unter der Sohle.
Genau.
Sie haben ja eine Gesamtlaufleistung in den Beinen vorzuweisen, die würde jedem Automotor gut anstehen. Auf Ihrer Homepage, der Internetseite, da gibt es so eine Art Kilometerzähler, ne? Der aktualisiert sich ständig. Ich habe gestern Nachmittag nochmal hingeguckt, da war der Kilometerstand bei 199.856, sorry. Das heißt, die Marke von 200.000 Laufkilometern, die ist in greifbarer Nähe. Wann ist es denn soweit?
Das ist in 3 Tagen soweit, am Samstag. Mache ich dann die 200.000 voll.
Wahnsinn.
Wenn jetzt morgen und übermorgen nichts mehr dazwischen kommt, ja. Gehe ich mal davon aus, dass das dann funktioniert. Und das ist jetzt nicht aktuell. Das wird bloß alle paar Tage oder am Ende vom Monat.
Sind schon ein paar dazu gekommen jetzt.
Es fehlen noch 30 Kilometer und die kriege ich jetzt heute, morgen und am Freitag hin.
Kriegen Sie locker.
Und dann habe ich für den Samstag nur noch 7, so ist es geplant, und laufe dann mit einigen Lauffreunden diese letzten 7 Kilometer. Und ja, dann ist wieder mal ein Abschnitt erreicht.
besondere Marke auch für Sie. Das nimmt man nicht einfach so mit und läuft drüber über die 200.000, sondern das wird schon bewusst begangen sozusagen, oder? Diese Wegmarke.
Genau. Mhm. Ja, das war jetzt so die letzten 2 Jahre war das immer so das Ziel. Ich habe gewusst, ich komme jetzt immer näher und habe natürlich auch mit dem 25. Spartathlon und der Route 66, was ich so alles geplant gehabt habe. Und jetzt noch die 200.000, hatte ich noch 3 Ziele vor mir. Und diese 200.000 ist eigentlich das Einfachste jetzt, das noch zu erreichen. Alles andere war natürlich deutlich härter.
Ja, da wird man ausführlich drüber sprechen, über diese Laufprojekte, die Sie gerade angesprochen haben. Lassen wir uns mal zurückgehen zu den ersten Schritten auf der Laufstrecke. Wenn ich das richtig zusammengetragen habe als Info im Vorfeld der Sendung, dann war es in den 80ern, ich glaube 1983, da haben Sie ein Lauferlebnis gehabt, das hat einiges in Bewegung gebracht. Das war bei Ihnen daheim in Zeil auf dem Trimdichpfad, da waren Sie Mitte 20. Ne? Was ist da passiert? Warum haben Sie gesagt, ich laufe jetzt los?
Da war ich 25 und war leidenschaftlicher Fußballer in den untersten Ligen, aber ein Sonntag ohne Fußballspiel, das war einfach ein langweiliger Sonntag für mich. Aber ja, diese fehlende Kondition und vielleicht nicht die besten Trainer, die einen ein bisschen da gedrillt haben, das hat unsere Mannschaft schon immer, ja, da haben wir ziemliche Einbrüche immer gehabt, mhm, gerade in der zweiten Halbzeit. Mhm. Und da habe ich mit meinem Bruder mal gesagt, Mensch, wir machen für uns ein bisschen was. Und der war aber bei meiner ersten Laufstrecke nicht dabei, da habe ich einen Fußballkollegen noch dazugenommen, einen anderen, und da sind wir mal diesen Zeiler Trimdichpfad gelaufen. 2 Kilometer. Man hat ihn ja gekannt, ist da ab und zu mal spazieren gegangen, aber den durchzulaufen, da wäre ich eigentlich nie drauf kommen. Das, mhm, eigentlich ist das Fußballspielen dran schuld, dass ich zum Läufer wurde. Ne? Aber auch diese 2 Kilometer, die bin ich total falsch angegangen, mhm, und trotzdem hat es Lust auf mehr gemacht.
Waren Sie am Anfang zu schnell angegangen oder was war der Fehler?
Ja, das ist schon das übliche Problem, mhm, wenn man keine Infos hat. Und wie läuft man denn richtig? Gerade in der 80er Jahre, wo hat man da irgendwie einen Jogger, wenn der durch den Ort oder durch die Stadt gelaufen ist, das waren ja noch absolute Außenseiter. Jetzt interessiert es keinen mehr. Mhm. Da gehört es einfach zum Alltagsbild dazu. Aber damals hätte ich mir nicht getraut, jetzt durch Zeil zu laufen. Ne?
Okay, was ist mit dem Hubert Karl los? Was, ja, macht denn der da? Hat er was vergessen zu Hause, dass er so schnell unterwegs ist? Ja. Aber Sie haben gerade schon angedeutet, da hat irgendwas Klick gemacht bei Ihnen. Wie erinnern Sie sich daran? Wie würden Sie das im Nachhinein beschreiben? Was hat Sie da begeistert oder angesprochen bei diesem ersten Lauferlebnis, dass Sie dabei geblieben sind?
Ja, diese 2 Kilometer, die haben mich wirklich geprägt. Und das hat nicht lange gedauert, dann bin ich schon wieder auf diese Strecke gegangen und dann bin ich mal Warnersien, dann habe ich schon 5 Kilometer dann geschafft gehabt. Und ja, das, man hat sofort gespürt, das tut einem eigentlich gut. Mhm. Ja. Warum nicht parallel zum Fußballspielen auch immer wieder mal joggen?
Haben Sie es dann auch am Fußballplatz auch gemerkt, dass Sie länger durchgehalten haben als bis zur 70. Minute?
Also nach 3 Monaten oder so habe ich da wirklich schon Fortschritte gespürt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ein ganz anderes Feeling. Und habe mich natürlich auch von der Ernährung, haben wir dann ein bisschen mehr aufgepasst. Und habe ich dann gewisse Sachen halt nicht gegessen, weil ich sehr schnell gespürt habe, oh, das, was du jetzt heute gegessen hast, das hat er nicht so gut, ist er nicht so gut bekommen. Und habe das dann immer wieder mal rausgefunden, was ist denn gut vor so einem Läufle. Und man konnte ja wirklich fast nichts nachlesen. Internet war noch nicht. Und ja.
Sie waren
und
so dann ja eigenes so, Versuchskarnickel. So
genau, das, ne? Mhm. Ja, und das bin ich auch jetzt noch, muss ich ehrlich sagen, auch nach so vielen Jahren ist es immer noch spannend, gewisse Sachen da rauszufinden.
Und ziemlich schnell nach diesen ersten Schritten, die sich dann so langsam gesteigert haben, haben Sie sich als junger Mann dann Mitte der 80er entschieden, Ihren ersten Marathon zu laufen. Also wenn es ein Vollmarathon war, sind es ja so gut 42 Kilometer. Das ist schon ein Wort für jemanden, der gerade erst angefangen hat mit dem Laufen. War das damals Mut oder Übermut oder wie ist es dazu gekommen zum ersten Marathon?
Das ging dann relativ schnell. Mein Bruder war dann öfter mit mir unterwegs und wir haben, also im September habe ich das Laufen angefangen mit diesen 2 Kilometern und im Oktober kam dann diese Planung schon für den...
Im Oktober schon?
Ja, ja.
Ein paar Wochen hinterher
dann? Ich hatte gerade so 10 Kilometer geschafft und dann habe ich gedacht, Mensch, warum denn nicht einmal ein Marathon? Und dann, ja, war für das Frühjahr 84 war dann der Marathon München fest im Programm und dann war Ziel da. Und die Ziele waren immer meine Motivation.
Mhm. Da haben sie was vor Augen gehabt und da haben sie drauf hingeschafft. Dann.
Ja.
Und wie war dann der erste Marathon in München? Welche Erinnerungen? Oder haben sie durchgehalten, die wichtigste Frage?
Ja, wir haben durchgehalten, obwohl wir da wirklich an dem Tag absolute Schwierigkeiten gehabt haben. Man hat es ja immer gehört mit Föhn in München, in Oberbayern und so, dass die immer mit Föhn zu kämpfen haben. Das kennen wir in Franken eigentlich gar nicht.
Ja.
So Wetter und dann, ja, und dann kam man mit dem Föhn so richtig in Berührung. Es waren 15 bis 18 Grad gemeldet und dann ist aber die Temperatur dann ab Nachmittag, ab Mittag ist dann die Temperatur auf über 25 Grad hoch geschnallt und dann war mir völlig eigentlich in der Luft gehangen und es war total schwierig dann zu laufen und die Getränkestationen waren teilweise weggeputzt, also die vor uns laufenden, die hatten natürlich auch viel mehr Flüssigkeitsbedarf und wir haben dann darunter gelitten und dann haben wir teilweise auch aus der Isar, durch den englischen Garten, wie wir da gelaufen sind, haben wir dann Wasser uns geholt. Ne? Das war dann egal, ob das jetzt ein Problem ist oder nicht, aber mir hat sich so zu helfen gewusst, aber das ist unvergesslich, ne?
Hubert Karl hat die Marke von bald 200.000 Laufkilometern in den Beinen, absolviert auf den schwierigsten Strecken der Welt, aber auch auf den Wegen seiner Heimat in Unterfranken, wo er lebt, wo er trainiert. Herr Karl, wir sind ja gerade mit Ihnen zusammen Ihren allerersten Marathon nochmal gelaufen, in der Erinnerung in München, wo Sie mit dem Pappbecher Wasser aus der Isar rausgeschöpft haben, um durchzuhalten. Es hat geklappt und es hat dann nochmal 6 Jahre gedauert. Da haben Sie dann einen Schritt gemacht vom Marathon, was ja auch schon eine ganz schöne Strecke ist, mit diesen gut 42 Kilometern zum sogenannten Ultramarathon. Jetzt steht ja der Begriff Ultra für was? Das geht hinaus über ein normales Maß, über den Durchschnitt. Was kennzeichnet denn einen Ultramarathon? Was macht so einen Lauf aus?
Ja, Ultra heißt dann in der Laufszene alles, was mehr wie Marathon ist. Und wenn es schon 1 Kilometer ist, dann ist es schon ein Ultralauf.
Also 43 wäre schon Ultra.
Genau, ne? Da gibt es den Schwäbisch-Alb-Marathon, der hat 44 Kilometer, das ist dann schon ein Ultralauf. Da gibt es wieder dann diese eigene Gruppierung der Ultraläufer, da gibt es auch eine Homepage, die Deutsche Ultravereinigung und da ist dann alles registriert. Und da finden wir auch mich und jeden anderen, der mal so eine Strecke gelaufen ist und dieser Lauf dann angemeldet war. Und dann ist das alles registriert und dann kann man alles nachlesen, ne, von meinem ersten Ultra bis jetzt dem letzten. Und das ist eine hervorragende Statistik und weltweit finden wir da eigentlich alle Läufer.
Was ist denn das so für eine Szene, diese Ultra? Läufer und Läuferinnen-Szene, was kommen da für Typen zusammen? Haben die irgendwas Verbindendes oder bringt jeder seine eigene Geschichte mit und seine eigene Motivation?
Das sind lauter Verrückte und Wahnsinnige.
Und Sie mittendrin, ne?
Und ich bin mittendrin und ich höre das schon jahrelang. Also das sind ja keine normale Menschen, aber...
Von außen dann kommen die Bemerkungen, du bist ein bisschen nicht normal.
Ja, ne, ich denke, dieses Ultralaufen hat mich noch normaler gemacht oder noch... Ja, immer wieder auf den Boden gelassen, weil das war nie mein Ziel, es irgendwie abzuheben, egal welche Leistungen ich vollbringe. Und ich fühle mich da richtig gut aufgehoben und mir geht ganz anders miteinander um.
Ist es eine familiäre Gemeinschaft, diese Ultraläufer?
Ja, das mit Sicherheit.
Szene.
Ne? Bei den Marathons, da hast du halt dann oft, wie so ein Stadtmarathon in Berlin mit 40.000 oder Hamburg, da geht man mal mit einem Kumpel hin und läuft da mit, aber sonst sind da wenig Begegnungen, ne? Auch weil viele Leute unterwegs sind. Aber jetzt die Ultraläufer, die haben ja meistens kleinere Veranstaltungen, wie in Griechenland. Da kommt die ganze Welt zusammen bei dem Spartathlon.
Und man kennt sich dann auch über die Jahre.
Man kennt sich und da habe ich schon beim ersten Spartathlon Japaner kennengelernt. Da haben wir jetzt noch total gute Freundschaft seit 1992 und besucht sich gegenseitig. Die waren zu meinem 60. Geburtstag da und solche Sachen entstehen einfach, ne?
Welche Rolle spielt Konkurrenz? Also geht es da auch um Preisgelder, die man sich streitig machen möchte? Oder geht es vor allem mal darum, gut durchzuhalten, weil 43 Kilometer ist schon ein Ultra, aber die Grenzen sind ja nach oben ziemlich weit offen. Wir werden noch über Läufe sprechen, die haben 240 Kilometer oder so, ne?
Ja, also um Preisgelder geht es da, glaube ich, weniger. Also beim Marathon wird da natürlich ganz anders bezahlt. Ne? Was da alles dann ausgeschüttet wird, ist schon ja, schon eine andere Dimension. Trotzdem nicht zu vergleichen mit Fußball und
klar,
vielleicht Tennis. Ja. Ja. Ja, aber da kann man, wenn man ein super Ultraläufer ist und wirklich auf Leistung geht, dann kann man schon mal Geld verdienen. Ne? Aber zum Überleben reicht es meistens nicht.
Ja. Gehen wir mal zu Ihrem ersten Ultramarathon. Also den Weg zum Marathon, den haben wir schon besprochen. Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, also ich könnte mir noch mehr vorstellen, ich traue mir das auch zu und ich mache das jetzt?
Es war, das sind oft wegen so Zufälle, aber da war es dann irgendwo, ich war müde vom Marathonlaufen, sagen wir mal so. Ich hatte ja in München bei dem ersten Marathon 84 eine Zeit von 3,53 und das hat immer wieder gereizt, sich zu verbessern. Dann ging es runter auf 3,22, auf 3,01. Und dann habe ich gedacht, das geht so weiter. Und man hat ja mal diese Schallmauer von 3 Stunden. Beim nächsten habe ich dann im Kopf gehabt. Und ja, und da habe ich erst mal Lehrgeld bezahlt, bin zu schnell gelaufen. 2-mal in Berlin richtig eingebrochen und habe dann wieder Rückschläge gehabt von der Zeit her. Aber das waren natürlich auch Lernprozesse. Das war total interessant. Und da habe ich dann, das waren eigentlich mal 2 Jahre, wo ich viel gelernt habe. Von der Taktik, wie man das besser angeht. Ja, und dann habe ich es irgendwann kapiert und bin dann unter 3 Stunden gelaufen, den ersten Marathon. Und dann ging das so weiter, 17 Mal hintereinander unter 3 Stunden bis 2,41. Das war so ja, die Bestzeit, die ich gelaufen bin. Aber so eine 2,30er Zeit habe ich nie geschafft. Und da habe ich immer hart trainiert und Intervalle und jeden Dienstag dann Bahntraining gemacht, dass ich da weiterkomme. Und das hat nicht funktioniert und da habe ich dann einfach keine Lust mehr gehabt, so hart zu trainieren. Und so bin ich zum ersten Ultra gekommen und da geht es halt gemütlicher zu.
Wie lang war der, wissen Sie das noch?
Das war in der Schweiz, der Swiss Alpine Marathon, 87 Kilometer. Ja, und da habe ich mich richtig drauf gefreut.
Das also war auch mehr als das Doppelte als ein normaler Marathon.
Ja, und etliche an Höhenmetern. Und das war wirklich eine Herausforderung und wie ich da bei Kilometer, da habe ich noch ein schönes Bild, wie ich bei Kilometer 45 stehe und da geht es auch irgendeinen Pass hoch. Und ja, und da hat man noch einmal über 40 Kilometer vor sich und das war total schwierig. Und aber dann im Ziel sind diese ganzen Qualen dann wieder vergessen. Ne?
Wie geht es einem da im Ziel? Also blöde Frage eigentlich, weil kann man das in Worte fassen, was da in allem passiert dann, wenn man so eine Strecke absolviert hat und geschafft hat?
Ja, man ist ja schon mal erschöpft, das ist ganz normal, ne? Und ist natürlich durstig und ja, die normalen Vorgänge, aber es ist jeder in der Regel Herr seiner Sinne und man hat sich relativ schnell wieder erholt.
Und ein Glücksgefühl, das sich dann in einem ausbreitet?
Oder? Das sowieso. Also das ist ja bei einem Ultralauf schon ein bisschen anders vielleicht wie beim Marathon, ne, weil der Ultra dann, der birgt dann noch einmal richtige Schwierigkeiten, die oft nicht vorhersehbar sind. Und beim Marathon weiß man, ab Kilometer 30 wird es hart, dann habe ich noch 12 Kilometer, neues Feierabend.
Aber es ist relativ absehbar sozusagen, was da noch kommt.
Ja. Und das ist beim Ultralauf halt gar nicht. Ne?
Ja, und wir werden jetzt gleich in den nächsten Gesprächsrunden über ein paar Ihrer Ultraläufe sprechen, wo wir einiges an Herausforderungen kennenlernen werden. Wenn man vom Ultralaufen spricht, dann steckt ja eigentlich schon im Begriff drin, Ultra, das sind Laufereignisse, die gehen so ein bisschen über das Normalmaß hinaus, erst recht von so einem Gelegenheitsjogger, wie ich es bin. Hubert Carlos Zeiler-Mein, Sie sind eine Legende in der Szene der Ultraläufer, das kann man schon so sagen, auch wenn Sie es wahrscheinlich selber nicht so formulieren würden. Aber Sie haben rund 40 Jahre auf dem Buckel und in den Beinen absolviert auf den härtesten Laufstrecken der Welt. Beim Begriff Ultra, ja, ich habe es gerade schon angedeutet, da schwingt ja auch so mit, da wird es extrem möglicherweise, da geht es vielleicht auch mal übers Ziel hinaus, über das gesunde Maß vielleicht sogar. Inwiefern ist es eine Gefahr als Ultraläufer, dass man sich selber mehr zumutet, als es eigentlich gut ist für einen selber?
Also ich denke schon, dass die Ultraläufer sehr vernünftig sind. Also auch von Verletzungen und so, da sind Marathonläufer oft deutlich mehr betroffen als Ultraläufer. Der geht, glaube ich, mehr in sich, der Ultraläufer, und kommt dann auch wieder viel besser raus, weil er weiß, ich muss mir meine Sachen gut einteilen und gut aufbauen, auch vom Training her. Und da gibt es Läufe, Beispiel dieser Bamberger Weltkulturlauf. Das ist ja so ein Massenereignis dann, alle 2 Jahre. Und da gehen so viele Untrainierte an den Start.
Mhm, die denken so wie Sie ganz am Anfang.
Zum Beispiel, ja. Ja. Aber da werden Wetten abgeschlossen, ja, das schaffe ich, diesen Halbmarathon. Und dann ist oft da oben, das ist im Mai, auch überraschend auch zu warm. Mhm. Und dann werden die mit allem Möglichen konfrontiert, mit schlechtem Training und Hitze, wo sie nicht gewöhnt sind. Mhm. Und tun sich dann absolut überfordern. Und da haben natürlich die Rettungskräfte unheimlich viel zu tun.
Kann man die Uhr danach stellen, wann der erste umkippt?
Ja, und das kenne ich jetzt von den Ultraläufen eigentlich nur minimal.
Welche Rolle spielt denn Ernährung für Sie als Ultraläufer? Also wie achtsam nehmen Sie Dinge zu sich? Trinken Sie, essen Sie?
Ja, die Ernährung ist eigentlich das spannendste Feld für mich. Und das jetzt schon über diese 41 Jahre. Und es hat sich jedes Jahr noch besser entwickelt. Und ich denke, da bin ich wirklich noch am Aufbau und Ausbau und kann mich da noch verbessern, was ich beim Laufen ja schon jahrelang nichts mehr kann. Also da geht es ja schon jahrelang abwärts. Man hat nichts mehr, die Grundschnelligkeit. Mhm. Kondition ist schon noch sehr gut da, aber die Grundschnelligkeit, die verliert man einfach. Das sind mit jeder Dekade dann ab 30, 40 müssen wir ja schon aufpassen, ne? Und immer wieder versuchen, dagegen zu halten. Aber die Ernährung ist das spannendste Feld und da kann man wirklich so viel auch sich Gutes tun, um auch vernünftig durch diese langen Läufe zu kommen. Und so praktiziere ich das jetzt schon über Jahre.
Geben Sie mal ein Beispiel, was ist gut für Sie, was ist gut für mich, für uns?
Ja, ich lege halt sehr viel Wert erstmal auf eine gute Darmflora. Das war schon immer so mein Gebiet. Der Darm, wenn funktioniert, weil die meisten Ultraläufer scheiden aus, nicht weil die Kondition nichts mehr da ist, sondern weil Magen-Darm-Trakt nicht funktionieren. Mhm. Und dann bleibt keine Nahrung mehr drin und so weiter und sie trinken vielleicht das Falsche und ja, und so scheiden die dann bei den, gerade beim Sparadlern ist das sehr offensichtlich, auf solche Art und Weise dann aus, ne, obwohl sie vielleicht gut trainiert sind.
Also die scheiden und, dann quasi aus, weil sie ausscheiden.
Ja, ne, und ja, und diese Ernährung, das ist, da kann man das auch nicht pauschal benennen, macht es so und so, dann funktioniert es. Ich habe halt mein eigenes Programm so entwickelt und bin da immer noch am Verbessern und komme damit die letzten Jahre super zurecht. Und gerade jetzt, seit ich in die Altersklasse M60 gekommen bin, seit 2018, habe ich eigentlich die größten Erfolge eingefahren und habe natürlich schon die Ernährung als Hauptaspekt, da kann ich damit einbeziehen. Na, das hat mir unheimlich weitergeholfen.
Wie asketisch muss man denn sein? Also gibt es Dinge, die für Sie nicht in Frage kommen, also Pizza, Schokolade oder Bier?
Klar, das gehört einfach dazu. Ich sage immer, 80% mache ich bestimmt richtig. Mhm. 10% könnte ich mich vielleicht noch verbessern und 10% will ich mich gar nicht verbessern. Das ist dann der Lebensgenuss, so wie ich mal Bier abends lieb, ne, und auch mal dementsprechend auch die Süßigkeiten mir reinziehe. Das dürfen wir nicht vernachlässigen.
Sie haben gerade, während die letzte Musik lief, angedeutet, Sie sind leidenschaftlicher Biertrinker.
Ja.
Wie groß ist die Leidenschaft zum Bier?
Die Leidenschaft besteht aus jeden Tag 2 Liter, also 4 halbe. Ja. Das ist eigentlich für mich normal.
Grundnahrungsmittel.
Also, wenn mich jemand besucht, also es sind immer zwischen 5 und 10 Kästen Bier da. Alle Variationen vom alkoholfreien bis zum echten und ja. Und Bier ist eines meiner Lebenselixiere.
Und das verträgt sich gut mit Ihrer Lauftätigkeit, ganz offensichtlich.
Absolut. Und Bier ist ja abgekochtes Produkt. Und ja, warum soll das schaden, ne?
Ja. Und zum gesunden Körper gehört auch ein gesunder Geist. Wir werden ja über Ihre Extremläufe noch sprechen, über Ihre Ultraläufe in aller Welt. Wie kann man denn eigentlich die Haltung, die Einstellung, also die psychische Stärke trainieren, die höchstwahrscheinlich auch wichtig ist, während der vielen verschiedenen Phasen, durch die man höchstwahrscheinlich geht oder läuft bei so einem Ultralauf?
Ja, ich glaube, das macht jeder ein bisschen anders und meine Strategie ist immer das Ziel. Ich suche mir realistische Ziele, auch wenn es manchmal so im Vorfeld denkt man, kann man das wirklich schaffen, aber ja, dafür habe ich ja über Jahre aufgebaut, um vielleicht diese Ziele dann auch ins Ziel zu bringen. Mhm. Und für mich spielt einfach das Ziel die entscheidende Rolle für die Motivation.
Das heißt, Sie brauchen was, was Sie vor Augen haben, darauf arbeiten Sie hin. Und wenn dieses Ziel erreicht ist, also es geht eigentlich weniger, also der Weg ist das Ziel dann im wahrsten Sinne.
Und ich brauche dann meine Wochen. Diese Vorbereitung muss einfach passen, dass der Kopf sagen kann, so vom Training her bist du fit für diese Herausforderung, die jetzt ansteht. Und während dem Rennen sieht es natürlich oft ein wenig anders aus. Ne? Da spielt natürlich jetzt wieder die Ernährung die große Rolle. Was nehme ich dann zu mir, um dementsprechend auch das Ziel zu erreichen?
Habe die Ehre, live aus Würzburg mit Jochen Wopser und mit Hubert Karl aus Zeil am Main, eine Persönlichkeit der Läuferszene in Deutschland und weltweit. Herr Karl, lassen Sie uns in diesem Blog mal über ein paar Ihrer vielen Ultraläufe sprechen, die Sie schon gemeistert haben. Haben Sie da so eine Zahl für uns, wie viele es insgesamt sind bisher?
Ich denke mal, über 200 sind es mittlerweile.
Mhm. Und einer, den Sie 25 Mal erfolgreich vollendet haben, das ist so ein ganz besonderer Lauf für Sie, das ist der Spartathlon in Griechenland, der geht von Athen nach Sparta. Ne? Wie lang ist denn der, dieser Spartathlon?
Das sind 246 Kilometer.
Mhm.
Nonstop.
Nonstop?
Ja.
Wie lang
läuft man da? 36 Stunden hat man Zeit.
Also man hat so ein Zeitfenster sozusagen, innerhalb dessen muss man es schaffen.
Ja, startet früh um 7 an der Akropolis in Athen und am nächsten Abend, also am übernächsten Abend, muss man dann in Sparta sein, 19 Uhr.
Und, also mal ganz blöd gefragt, pennt man da zwischendurch mal oder laufen Sie nonstop und dann mit einem halb offenen Auge und Streichhölzern, dass die Augen offen bleiben oder wie macht man das rein praktisch?
Ja, man schläft da schon mal. Und also nicht jeder, aber ich habe das beim zweiten Mal, habe ich mal fast 2 Stunden mal geschlafen. Da war ich eigentlich gut drauf, hat mir etliches Polster rausgelaufen und war aber so kaputt bei Kilometer 100. Und dann habe ich mal auf dem Bauernhof, haben die uns reingelassen, also war Verpflegungsstation. Und dann habe ich da wirklich mal geschlafen mit einem Laufkollegen aus Hamburg. Mhm. Und die haben uns danach wieder geweckt.
Und wie nett von Ihnen, ja.
Ja, sonst wären wir ja ausgeschieden gewesen.
Ja, das
und
das gewesen,
hat
ja
wirklich gut geklappt und es hat da mich wieder so erholen lassen.
Mhm.
Das war wichtig, aber das war wirklich mal Ausnahme, so lang zu schlafen. Aber ab und zu habe ich jetzt beim Spartathlon immer wieder so kurze Schläfchen von mal 10 Minuten einmal oder 5 Minuten. Das bringt einen schon was, ne? Wenn es dann in der Nacht oder am
Also da legen Sie sich dann an den Wegesrand?
Oder ich sitze einfach auf dem Stuhl. Mach die Augen ein bisschen zu, ne, oder lege mich auf so eine Matte an der Verpflegungsstation und dann liegt man mal 10 Minuten und dann geht es schon wieder.
Mhm.
Es ist nur schwer wieder anzulaufen, weil dann die Muskulatur und das ist ja dann meistens dann in der Nacht und hat abgekühlt, dann ist es wieder schwer in die Gänge zu kommen, aber das Schläfle hat einem geistig wieder frisch gemacht. Ne?
Ist es dann eigentlich ein Start, wo man zusammen mit den ganzen anderen startet? Also ist es ein Massenstart?
Oder? Ist ein Massenstart.
Mhm, ja.
Und dann geht das Feld halt weit auseinander. Manche laufen knapp über 20 Stunden ins Ziel und die letzten kommen halt dann bei 36 Stunden rein, wenn sie es schaffen. Und meistens, oft ist es weniger als die Hälfte, die ankommt, weil der Lauf wirklich knallhart ist.
Ja, was ist
schon mal
das
wegen dem Zeitlimit und der Höhenmeter, die dazukommen und die Hitze. Aber da kommt alles zusammen dann in Griechenland immer. Ne?
Oh Gott. Ja, erstmal die Länge, Höhenmeter, wie viel sind das dann? Oder?
An die 3000.
Aha, okay.
Geht dann nachts über bei Kilometer 160 über den Sangaspass hoch, lauter Geröll. Was? Und drüben wieder richtig steil runter. Der Abstieg ist fast noch schwerer. Und
also haben Sie dann eine Stirnlampe drauf?
Genau, oder? Das ist Pflicht. Ne? Also
ja gut, sonst sieht man ja nichts.
Ne? Ja. Früher da haben wir immer Taschenlampen bekommen oder musste die mitnehmen. Und das hat sich ja dann auch immer mehr, diese Stirnlampen sind natürlich jetzt richtig, jeder ist da mit Stirnlampe eigentlich ausgestattet und ja, das ist...
Sie sind ja der Mr. Spartathlon, ne? Also 25 Mal haben Sie den gefinisht. Ist das so ein inoffizieller Titel in der Läuferszene?
Ja, das ist schon einfach nicht normal.
Ja.
Ne, weil ja bei 25 Mal, ich habe jetzt seit Nee, seit 92 bin ich da unterwegs, 32 Jahre. Dreimal war ich nicht drüben, dreimal bin ich ausgeschieden und dann bleiben halt diese 25 Jahre dann übrig. Und aber das ist jetzt für viele, seit ich das letztes Jahr geschafft habe, kommt dann die Aussage, das wird nie mehr ein Mensch schaffen.
Das war im Oktober, ne, letztes Jahr.
Genau.
Da haben Sie zum 25. Mal diesen Lauf erfolgreich beendet. Also probiert haben Sie es öfter, Sie haben ja gerade gesagt, ein paar Mal auch ausgeschieden. Und dann im Ziel, als Sie dann da im Ziel waren, also zum 25. Mal, ist es irgendwie besonders gewürdigt worden? Oder was haben sich da für Szenen abgespielt?
Ja, das war absolut außergewöhnlich. Da war auch ein Filmteam dabei und der Druck war enorm, weil das wussten ja alle, der Hubert Karl könnte jetzt zum 25. Mal ankommen und könnte eine Marke setzen. Ne? Obwohl ich schon seit 2011 war ich schon die Nummer 1, als ich 16 Mal gefinisht habe. Und da habe ich dieses Feld.
Also angeführt. 16 war schon sozusagen der Rekord.
Ich war dann der Erste, der dann 16 Mal ankommen ist und seitdem bin ich da an der Spitze. Und das, ja, das, da geht ja das wirklich rar, dann, was da noch an Läufern da ist, weil der Bewegungsapparat, der ganze Körper muss ja bei 25 Mal Minimum 25 Jahre auf Top-Niveau arbeiten können. Und bei mir waren es jetzt dann 32 Jahre. Und das ist halt das Außergewöhnliche.
Ich habe mal auf Ihrer Homepage im Internet, da sind ja auch so ein paar Marken ein bisschen erläutert. Und ich glaube, es gab auch mal ein Orkantief namens Sorbas, das war glaube ich 2018. Das hat Ihnen das Leben da noch zusätzlich schwer gemacht. Wie erinnern Sie sich daran? Was hat Sorbas mit Ihnen gemacht auf diesem Weg?
Also Sorbas
von Athen nach Sparta?
Es war ja schon sehr viel Regen angekündigt. Ich bin immer so ein Wetterfreak und schaue mir immer dann die Wettervorsage an, immer die für die letzten 7 Tage und danach richte ich mich einmal wegen. Und da war Regen und Regen und Regen angesagt. Und habe ich gedacht, für Athen, also für Griechenland, ist ja das schon außergewöhnlich, aber das hat sich auch nicht verändert. Da habe ich gewusst, es kommt Regen. Aber dass aus dem Regen dann so ein Orkan wird, der war dann, da gibt es ein Satellitenbild, also das ganze Griechenland war da mit Wolken, das gibt es ja ganz selten bedeckt. Ne? Und so mussten wir dann auch da durch. Also es ging ja nicht nur mir so, sondern alle Athleten mussten da durch. Und da lieber 35 Grad, als das nochmal zu erleben.
Also da ist in der Wind um die Ohren gepfiffen sozusagen.
Genau, und also ich habe dann so Regencape dann angehabt, fast von Anfang bis zum End. Und das hat doch einigermaßen geschützt, aber das war eine extreme Herausforderung, dieser Sparathlon. Und der ist natürlich auch in die Geschichte eingegangen. Ne?
Und haben Sie den vollenden können, den 2018er?
Ja, ja.
Also Sorbas hat Sie nicht brechen können. Nee. Sie haben gerade die Temperaturen schon angekündigt oder angesprochen, besser gesagt. Ich habe mal, glaube, es gab auch einen Lauf durch den Death Valley Nationalpark in Kalifornien. Den haben Sie sich, glaube ich, zum 50. Geburtstag sozusagen gegönnt. Der heißt Badwater, Ultralauf in den USA durchs Tal des Todes. Und da waren dann auch durchaus Temperaturen dabei, die waren so bei der 48, 49 Grad Marke. Ne? Wie packt man das? Wie kann man bei so einer Temperatur, also wenn ich da schon hock, vergehe ich, wie kann man da laufen?
Diese 49 Grad, das wusste ich ja im Vorfeld. Also bei dem Badwaterlauf, das ist ja auch im Juli, ne? Also im Hochsommer Amerikas. Und dann muss man da durch. Und es waren auch schon 52, 53 Grad. Wir hatten nur 49 an 2008. Und ja, das ist auch ein Prozess, den man trainieren kann. Man muss sich mit auseinandersetzen. Und manche, das habe ich auch immer gelesen, trainieren in der Sauna, um sich darauf vorzubereiten.
Also, die joggen dann auf der Stelle in der Sauna.
Ja, finde ich jetzt wieder völliger Quatsch. Ne?
Lieber ein paar Bier trinken dann abends.
Wir haben uns halt akklimatisiert, sind
also geht man vorher hin?
Oder? Richtig, ne? Wir waren 2 Wochen davor haben Nationalparks besucht und sind in Las Vegas gelandet und da hatten wir schon fast 40 Grad. Und das war schon mal ein guter Anpassungsprozess. Und entscheidend ist dann natürlich, was passiert während dem Lauf. Und da ist die Kühlung ganz entscheidend. Körperkerntemperatur 37 Grad, dass man die einigermaßen im Griff hat. Das heißt, es geht fast nur mit Kühlung. Trinken allein reicht da gar nicht. Und da muss man halt seine eigene Strategie entwickeln. Und ich arbeite sehr viel mit klatschnassen Handtüchern und mit Eiswürfeln. Und es war auch jetzt wieder bei der Route 66 war das ähnlich, ne? Und ja, und das war meine Gewinnerstrategie. Und damit bin ich gut durchgekommen.
Hubert Karl, der läuft und läuft und läuft. Fast 200.000 Laufkilometer hat er schon absolviert in seinem Leben. Diese Marke werden Sie bald knacken, Herr Karl. Und genau 3.909 Kilometer davon, die haben Sie bei einem Projekt gemacht, über das wir jetzt ausführlich sprechen, nämlich das Projekt Route 66. Man könnte auch sagen 3x66. Ne? Der Plan war ja, glaube ich, mit 66 Jahren die legendäre Route 66 zu laufen in 66 Tagen. Und zunächst mal die Frage, wie sind Sie denn auf dieses Projekt gekommen? Was war das für ein Moment, wo diese Idee entstanden ist?
Wie so oft war es der Zufall. Mhm. Auch beim Spartathlon, als ich da einfach mal so eine Sendung gesehen habe über diesen Spartathlon, dann habe ich gedacht, das wäre vielleicht mal auch was für dich. Und da konnte ich aber auch erst Halbmarathon laufen und nicht mehr. Und so war es auch bei der Route 66. Ich habe eine Einladungskarte gesucht für meinen 60. Geburtstag und bin dann auf eine Karte gestoßen mit My Route 66. Mhm. Und die hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, gut, die nimmst du und tust sie ändern auf My Route 60. Weil diese 60 Jahre, Lebensjahre, das war, haben ja auch schon einiges erlebt. Und dann habe ich gedacht, nimmst du diese Karte. Und da war auf einmal diese Route 66 bei mir im Kopf. Mhm. Es war so 5 Wochen vor meinem 60.
Also als ich gut dann 6 Jahre her jetzt, ne?
Ja, mhm. Und dann habe ich mich dann erstmal mit beschäftigt, mit der Route 66. Ich wusste ja, die Motorradfahrer sind da gern unterwegs, Harley, ne? Und dann habe ich gedacht, wie lang ist denn die überhaupt? Und dann habe ich das so gelesen und gedacht, Mensch, das wäre vielleicht mal was für dich, ne? Wenn du dann, ja, wenn du 66 wirst.
Ja, ja.
Und
so hat sich das entwickelt.
Und ich habe das nichts mehr losgebracht und habe dann relativ schnell mit meiner Frau und meinem Bruder habe ich gesagt, Mensch, was soll denn davor? Ihr zwei als Betreuer, mhm, und wir wären bestimmt ein gutes Team und ich würde es vielleicht in 6 Jahren in Angriff nehmen. Ne? Aber was ist in 6 Jahren? Naja, was kann da alles passieren? Ja, und trotzdem, es war dann
war immer
fest
da, war
drin,
immer irgendwie
und
mit drin.
Und es, mhm, war dann auch wieder für mich die Motivation. Mhm. Der Kopf war immer mit
das beschäftigt. Ziel, was ich vorhin angesprochen
richtig,
haben.
Richtig, das Ziel war da. Mhm. Und dann habe ich mich immer mehr mit beschäftigt. Und so hat sich das entwickelt und wurde dann immer heißer, wie, ne, je näher ich da rankam. Und dann ja, habe ich das wirklich in die Tat umgesetzt, weil diese Konstellation mit 66, in 66 Tagen und Route 66, das hat man nur einmal im Leben.
Das stimmt, das, ja. Das ist wirklich ein einmaliges Projekt. Ja. Möchte jetzt gleich nochmal über Ihre Frau sprechen, weil das ist ja ein wichtiger Mensch, der das alles mitmachen muss, was Sie da so ausbaldowern. Was hatten die gesagt zu dem Projekt, als Sie damit um die Ecke gekommen sind vor 6 Jahren?
Eigentlich hat sie schnell ja gesagt und mein Bruder auch. Mein Bruder hat bloß gesagt, ja, dann bin ich ja schon 70 oder fast 70. Und jeder wusste, wir müssen natürlich alle drei fit bleiben. Und ich brauche ja schon vertraute Personen, um sowas zu verwirklichen. Und dann hat meine Frau auch einen Rückschlag gekriegt. Und dann 2020, mitten in der Corona-Hochphase, dann ist sie mit Krebs konfrontiert worden. Und da hat man jetzt eine harte Zeit die ganzen Jahre. Und immer wieder mit Operationen und Chemos und also es war alles auf der Kippe gestanden, ob es überhaupt dann funktioniert. Und sie hat dann erst eine Woche vor dem Abflug, vor dem geplanten Abflug, hat sie erst grünes Licht gekriegt von der Uniklinik in Erlangen. Mhm. Und dann sind wir raus aus der Klinik, haben gleich einen Koffer gekauft und dann ging es los und ich wusste, ich habe die wichtigste Person dabei, sonst hätte ich es vielleicht auch noch abgesagt, weil mein Bruder allein, der hätte es wahrscheinlich, es ist ganz schwer zu fahren durch die großen Städte und zu betreuen. Also waren schon noch viele Fragezeichen, das haben aber die wenigsten gewusst. Mhm. Ja, aber ich habe hart daran gearbeitet, dass ich es umsetzen kann. Vom Training her sowieso auch das umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe. Und dann ging es auch mit einem Happy End dann zu Ende.
Genau, und das Happy End, das werden wir natürlich auch ausführlich besprechen und würdigen. Lassen Sie uns nochmal kurz bei der Vorbereitungsphase bleiben. Gab es da irgendwie Vorbilder? Also hat es schon mal jemand gemacht aus der Ultralaufszene oder war das buchstäblich Neuland?
Also für mich war es erstmal Neuland. Ich habe da nie was gehört, habe mir dann Reiseführer zugelegt und hat dann einen Schweizer Radfahrer, der hat es schon dreimal gemacht mit dem Fahrrad. Und das hat mir so imponiert, wie der das alles beschrieben hat. Und das kam ja mir einfach ein wenig näher, so ein Radfahrer, als einer, der mit dem Auto die Strecke abfährt. Und er hat dann auch von seinen Erlebnissen alles so beschrieben. Da habe ich schon gewusst, was da auf mich zukommt, auch die schwierigen Passagen und die aggressiven Hunde und lauter solche Sachen. Und da war ich im Vorfeld schon ein bisschen darauf eingestellt. Und in einem Führer fand ich einen amerikanischen Läufer, der ist die Route 66 2008 von Los Angeles bis Chicago gelaufen. Also
In die andere Richtung.
In die andere Richtung, eher mit Rückenwind. Ne?
Ja.
Ja. Und in 65 Tagen. Aber dann habe ich versucht, über den Läufer was rauszufinden, über die Ultra-Statistik. Und der hat aber mit 41 schon wieder das Laufen aufgehört. Und ich konnte nicht ausfindig machen, damit ich ein bisschen was erfahre, wie macht man das als Läufer, wie geht man das an.
Aber Sie hatten schon mal so eine Wegmarke mit 65 und dann haben Sie gedacht, ich habe Gegenwind, nehmen wir 66 und passt eh besser. Mal die Dimension klar zu machen. Also ich hatte das persönlich jetzt auch nicht so vor Augen, wie die da läuft, ne? Die Route 66. Ich meine, die kennt man, die ist legendär, also vom Hörensagen, es gibt Lieder darüber, Romane, das steht für Abenteuerlust, für Freiheit auch, so ein Symbol, die Route 66, die geht durch 8 Bundesstaaten, 3 Zeitzonen in den USA, so quer rüber, ne? Also von Chicago nach Los Angeles und sind eben 3.909 Kilometer. Und ich nehme an, da ging es auch mal darum, die Tagesetappen zu planen. Wie geht man da ran bei der Planung?
Ja, ich habe natürlich erstmal die Gesamtkilometer, die 3.909, die kamen für mich dann zum Schluss so raus. Also das variiert ja immer ein bisschen. Ne? Auf welcher Strecke laufe ich? Da gibt es immer wieder Alternativen. Die Strecke von 1926 bis 1934 und dann die Strecke von 1935 bis 1940. Und da kann man immer wieder ein bisschen variieren. Und was letztendlich rauskommt, war mir nicht klar, um die 3.900 Kilometer. Wenn ich mich oft verlaufe, dann komme ich vielleicht über 4.000. Und ich habe einfach diese 4.000 durch die 66 Tage genommen. Da bin ich auf 59 Kilometer ungefähr am Tag kommen. Also da war immer das Ziel, 60 Kilometer pro Tag ungefähr muss ich laufen. Und habe versucht, immer ein bisschen mehr rauszuholen.
Damit das ist ich so ein Puffer sich erlaufen.
Ja. Und so habe ich mir deswegen eingeteilt. Aber dann muss man natürlich immer schauen, dass man Orte anstrebt. Plätze, wo man einigermaßen sicher ist.
Also du brauchst Fixpunkte, ja, wo du dann auch übernachtest zum Beispiel. Und das muss man sich dann wie bei einer Etappenwanderung vorstellen.
Und so war
da übernachte ich da, nur halt in größeren Dimensionen.
Ne? Ja, und so waren halt Variationen natürlich in den Dachesetappen drin. Ne?
Und Ihre Frau und Ihr Bruder waren ja dabei als Begleitpersonal sozusagen, als Ihnen vertraute Betreuer. Und sind die dann mitgefahren nebenher oder haben die Wohnmobil dabei gehabt oder wie ist das gelaufen?
Wir hatten dann ein Wohnmobil gemietet. Wir hatten erst überlegt, gehen wir in Motels, aber da sind wir schnell wieder davon weggekommen. Dann braucht ihr trotzdem ein Fahrzeug, um da hinzukommen. Und wir hätten, das wäre Katastrophe gewesen jetzt im Nachhinein, weil wir waren ja lang in der Wildnis und da hätten wir Kilometer fahren müssen, damit wir wieder irgendwo übernachten können. So war das Wohnmobil, das war dann so ein großes Schiff, sagen wir mal.
Das war Ihr Nest.
Dann. Das war unser Nest für diese 70 Tage und ja, das war nicht so einfach, immer alles unter den Hut zu kriechen, auf 10, 12 Quadratmeter dann 60 Tage zu leben.
Ne? Und sind die dann mit Ihnen mitgefahren, also wie man das kennt, keine Ahnung, vom Radrennen, von den Begleitfahrzeugen oder sind Sie da für sich allein gelaufen und haben gesagt, wir sehen uns da und dort?
Genau, wir haben das immer festgelegt. Ich bin erstmal losgelaufen und habe auf meiner Uhr dann immer, oder auf dem Handy habe ich dann immer meine Strecke gehabt. Und das Tagesziel war immer so grob festgelegt. Und nach 20 Kilometer habe ich sie das erste Mal getroffen. Die haben mich irgendwann überholt und dann haben sie irgendwo gestanden. 20 Kilometer habe ich wieder Verseuchung gekriegt. Und dann alle 10 Kilometer. In der Wüste war es natürlich noch knapper. Dann musste ich ja ständig abgekühlt werden mit Eiswürfeln und nassem Handtuch. Und dann mussten die öfter halten. Und so haben wir uns da so durchgekämpft, haben einen Rhythmus aufgebaut. Und das hat dann im Nachhinein einfach super funktioniert.
Eine ganz blöde Frage, haben Sie da ein Handy und wenn Not am Mann ist, also keine Ahnung, Sie knicken um und liegen dort auf der Route 66, da muss man schon so einen Notfallanker einbauen, oder? Haben Sie dann ein Handy dabei und
genau, die haben dann
da auch Hilfe holen können?
Auch mein Standard dann gesehen, wo bin ich, und ne, das ein gewisses Risiko haben wir dann natürlich schon gehabt. Ne? Sie hatten einmal einen Platten, da sind wir in Schleudern gekommen.
Da haben Sie dann überholt.
Da habe ich Sie überholt, ja. Und da kam dann der Notdienst, weil man das gar nicht selber reparieren darf. Und das hat dann 3-4 Stunden gedauert, bis das alles wieder in Gang gekommen ist und das Wohnmobil. Und dann bin ich allein weiter und habe mir halt mehr Versorgung mitgenommen, den Rucksack voller gepackt, dann, weil ich nicht gewusst habe, wann kommen sie wieder. Mhm. Ne, damit ich die Dachesetappe auch ohne Wohnmobil schaffe. Aber jetzt, wenn natürlich das Wohnmobil länger liegen geblieben wäre, dann hätten wir schon mal Schwierigkeiten gekriegt. Ne?
Und Sie haben auch gerade schon angedeutet von Begegnungen mit freilaufenden Hunden. Da werden wir gleich drüber sprechen, gucken, ob es noch andere tierische Begegnungen gab. Es gab auf jeden Fall auch eine Begegnung mit der amerikanischen Polizei. Und da bin ich auch schon ganz gespannt, wie die gelaufen ist. Robert Karl, meines Wissens war es der 27. März in diesem Jahr. Da sind Sie gestartet in Chicago. Ihre ersten Laufschritte auf der Route 66, die ersten paar von später dann mehr als 3.900 Kilometern. Um wie viel Uhr geht es denn da los bei so einem Projekt? Ich stelle mir jetzt mal vor, in aller Herrgottsfrüh oder doch erstmal auspennen und dann auf den Weg?
Erstmal wichtig der Schlaf, dass ich immer so, die 7 Stunden habe ich immer so angestrebt, und wenn es 8 werden, ist noch besser. Wir haben Nieren weggestellt und 6 sind wir meistens dann aufgewacht, irgendeiner, und dann ging es los, das Gerumpel im Wohnmobil, und dann haben wir uns, ja, erstmal gescheit versorgt mit Frühstück. Also ich habe sehr ausgiebig immer gefrühstückt und habe da sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich da meine Grundlage habe. Und nach 1,5 Stunden ungefähr war ich meistens so ab 7:30, spätestens 8 Uhr wollte ich immer loslaufen. Und ja, und dann habe ich mich immer gefreut, was kommt halt heute alles auf mich zu. Und jeder Tag war dann eine totale Herausforderung.
Das glaube ich, ja.
Ja.
Sie haben ja erzählt, also die Idee aufgekommen ist an Ihrem 60. Ne? Und dann mit 66 ging es dann los. Was waren das für Momente in Ihnen, als dann tatsächlich losging, so ein Projekt mit so einer Vorgeschichte? Muss man sich da manchmal auch zwicken in den Oberschenkel? Hoppla, ich bin jetzt echt auf der Route 66? Oder ist man dann so in so einem Tunnel, dass es eh alles wurscht ist, auf gut Deutsch?
Ja, das lief eigentlich alles sehr kontrolliert und gemächlich ab, und es war ja auch kein Trubel um mich.
Also es war nicht so, dass da ein riesen Bahnhof in Tohuwabohu war, sondern Sie sind halt losgelaufen dann irgendwann in
Richtig,
Chicago.
Richtig, und da gibt es halt das Schild, Beginn, ja. Route 66, und da waren wir gestanden, das habe ich jetzt 2 Tage davor, haben wir das uns schon mal angeschaut, haben wir so Bilder da gemacht, und da wussten wir, da geht's los. Da bin ich auch immer 3 Kilometer noch gelaufen durch Chicago, dass
mal,
ich immer sehe, wie
sind
die ersten Kilometer, und ja, und dann dadurch, dass dieser Druck, der war ja mehr im Vorfeld da. Während dem Rennen habe ich mir gar nicht so viel Druck aufgebaut. Ich wusste, jetzt habe ich diese 6 Jahre hinter mich gebracht, diese Planung, und jetzt stehe ich wirklich da und jetzt gehe ich es an und genieße jetzt mal diese, in Anführungszeichen, diese 66 Tage, die geplanten, und habe alles auf mich zukommen lassen. Ne?
Geben Sie uns mal einen Einblick. Ich war da noch nie auf der Route 66, war auch noch in den USA. Das ist logischerweise eine Straße, eine Fernstraße, aber keine Wanderpiste, auf der Sie laufen. Wie kann ich mir das vorstellen? Zischen da dann die Autos an einem vorbei und hupen oder winken die? Oder sind Sie da allein unterwegs? Wie ist es da zu laufen auf der Route 66?
Es ist alles da, also die großen Städte.
Also Millionenstädte.
Das wusste ich ja alles, was durch welche Städte ich laufen muss, welche Flüsse ich überqueren muss. Da habe ich mich am meisten immer so drauf gefreut, über diese der Rio Grande und der Arkansas River und der Mississippi. Das sind so Kindheitserinnerungen dann kommen. Diese Begriffe hat man ja so drin. Auf solche Sachen habe ich mich gefreut. Und natürlich auch auf die Städte, aber auch auf die Wüste. Muss ich wirklich sagen, die Wüste war wichtig für mich, weil es ja das war so für mich so ein richtiges Highlight.
Also es sind dann einsamste Gegenden, durch die sie gelaufen sind. Ich habe auch Fotos gesehen, da sieht man eben wirklich Filmkulissen letztlich, die man so intus hat durch Westernfilme oder keine Ahnung, Wüste mit so Bergen im Hintergrund und sie da mittendrin mit Tuch auf dem Kopf, ne? Gegen die Hitze,
genau,
wahrscheinlich nasses Handtuch oder was. Und da laufen sie durch diese Wüste. Wie lange sind diese Etappen in größter Einsamkeit gewesen?
Die waren ja eigentlich immer gleich. Gut, die längste, da habe ich das mal ausgenutzt, da habe ich Rückenwind gehabt, ausnahmsweise. Da bin ich mal 84 Kilometer gelaufen. Und die kürzeste Etappe war die letzte durch Los Angeles bis ins Ziel. Das waren 45, das war die kürzeste Etappe. Und sonst war es ja immer zwischen 60 und 70 ungefähr. Aber es war eigentlich immer einsam. Die Bevölkerung, die nimmt eigentlich fast gar nicht Anteil. Durch die Städte, da muss man sowieso schauen, dass überhaupt Leute unterwegs sind. Wenn, dann sind sie ja nur im Auto unterwegs. Das hat ja auch dieser Radfahrer da aus der Schweiz geschrieben. Er war so einsam, er hat mehr Hunde als Personen eigentlich getroffen unterwegs. Ne?
Also es war nicht so, dass sie dann irgendwo zwischendurch mal in einem kleinen Ort dann angesprochen worden sind. Hey, what are you doing? Was machen Sie hier? Und dann haben sie es ein wenig erzählt, oder?
Ganz selten.
Ganz selten.
Ja. Ne, manche haben gedacht, was?
Na, und das Läufer. War einer.
Und da war ja auch was auf meinem Trikot oft oder auf meinem Shirt angestanden mit Route 66 und dann haben die schon mal gefragt, aber das war ganz selten.
Aber Sie haben Begegnungen mit den Landschaften natürlich. Dann Sie haben vorhin die freilaufenden Hunde angesprochen. Gab es da mal Begegnungen dann mit?
Da gab es mehrere
dann
Begegnungen.
Wildhunde oder in den?
Und, ja, die kann schon zu irgendwelchen Gehöften und so, aber oft was in den Geisterstädten, da wohnen vielleicht noch ein paar Leutlich und dann haben die natürlich Hunde, damit sie ein wenig Abwechslung haben anscheinend, aber die waren überhaupt nicht auf Fußgänger eingestellt, und da war ich natürlich freiwild und da, was ich da attackiert worden bin, das war nicht normal.
Von den Hunden dann?
Von den Hunden, ja, so wie der Schweizer Radfahrer auch immer wieder attackiert wurde, aber der konnte halt doch vielleicht mal eher Gas geben, aber das war bei mir weniger möglich.
Ja, hatten Sie den dann am Bein hängen?
So einen, die wollten immer...
So einen amerikanischen Hund dann mitschleift, ein paar Kilometer oder wie?
Mal Waden, die waren immer begehrt anscheinend. Echt? Also das war immer der Versuch, mich irgendwo
zu beißen. Gut, haben Sie da eine Schiss? Kriegt man da eine Schiss?
Absolut, ich bin zweimal in Autos gestiegen, habe Autos dann angehalten, weil ich mir nichts mehr zur Wehr setzen konnte. Ne? Ich habe auch einige Bilder machen können, aber die richtig aggressiven Aktionen, die konnte ich ja gar nicht aufnehmen, weil ich habe ja da beschäftigt.
Da hat man anderes im Sinn,
da hätte man dann mal wirklich gesehen, welche Dimension das angenommen hat. Da hatte ich wirklich teilweise richtig Schiss. Ne? Wir sind ja teilweise zu viert auch gekommen. Und
oh Gott, die größte Herausforderung.
Ja, und da war ich aber im Vorfeld schon darauf eingestellt, aber trotzdem habe ich keine Lösung gefunden, wie kriegt man das hin?
Naja, das wäre mir jetzt auch nichts eingefallen. Ja. Ich hätte noch ein bisschen was anderen kämpfen müssen mit Problemen, aber bei den Hunden. Und dann gab es noch Begegnungen auch mit der US-amerikanischen Polizei. Stelle ich mir so als eine filmreife Szene mal vor, so mit oder wie lief das? Wann ist die Polizei auf Sie aufmerksam geworden?
Ja, das waren so 5 Begegnungen mit der Polizei.
5 gleich.
Einmal ein ganz freundlicher Polizist, der hat halt mich gesehen, wie ich da auf einer Landstraße laufe und ist ja alles erlaubt. Und dann hat er angehalten und hat mich kurz interviewt, was ich da mache, und hat mir viel Glück gewünscht. Das war die erste Begegnung, ja. Und die ersten 6 Staaten, einschließlich bis New Mexico, da dürfen wir auf der Autobahn auch gehen, Radfahren, alles erlaubt. Nur das macht ja eigentlich fast keiner. Ne? Höchstens wirklich so Amerika durchquerer auf dem Rad, gibt es ja doch einige, eher wie Läufer. Und die fahren dann auch auf der Autobahn. Aber als Läufer darf man sich da bewegen, aber die Amis machen ja das nicht. So bin ich durch die ersten 6 Staaten super durchgekommen und dann ging es auf einmal los, Arizona. Da dürfen wir nicht auf der Autobahn laufen.
Okay, ja.
Ich habe es trotzdem probiert, habe gedacht, das ist jetzt so lang gut gegangen.
Ich probiere es einfach mal.
Und schon am ersten Tag haben sie mich geschnappt. Da wurde ich zweimal aus der Autobahn halt wieder von der Autobahn entfernt und war im Polizeiauto gesessen. Die haben meine Daten aufgenommen und das war natürlich auch hochspannend. Mal in so einem, das sind hochgerüstete Polizeiautos, die haben meinen Namen eingegeben und ratzfatz haben die dann alles gehabt, wann ich eingereist bin. Und also das ist natürlich was ganz anderes wie in Deutschland. Weiß ja keiner, wer bei uns überall rumläuft.
Waren Sie denn nett zu Ihnen? Oder war es so gut Cop, Bad Cop? Einer war böse, der andere war freundlich.
kontrollierte Freundlichkeit.
Aber Sie haben sich nicht, haben keine Angst gehabt.
Ich habe absolut Respekt gehabt.
Respekt.
Und dann haben wir am zweiten Tag in Arizona, war noch mal so eine Situation, da beim ersten Mal habe ich Verwarnung gekriegt und am zweiten Tag, der war dann, da hat man dann eine schriftliche Mitteilung ausgedruckt im Auto und hat gesagt, das soll ich nie mehr machen.
Das heißt, Sie sind nach dem ersten Mal sind Sie wieder zurückgekehrt, Sie Rebell.
Ja, dann, ich habe es halt nochmal versucht, weil ich gedacht habe, vielleicht habe ich da Glück, weil es wirklich so eine Etappe war. Ich hätte unheimlich weit außen rumlaufen müssen und dann war es vorbei. Dann habe ich gesagt, so jetzt nichts mehr. Meine Frau hat auch gesagt,
zu gefährlich.
Zu gefährlich, machen wir nichts mehr. Und damit war dann das Polizeikapitel abgeschlossen und ich wusste, ich fährt dann das ganze Projekt, ne?
Laufend die Route 66 lang. Was ist das für eine Art Wüste, die Sie da, was für eine Einöde, die Sie durchquert haben? Wie kann man das beschreiben?
Ja, es ist schon verstärkt dann auch Fels.
Und, so Geröll oder?
Geröll, auch Lava, Wüste, es war alles dann eigentlich vorhanden, aber Sand war schon weniger. Es ist die Mojave-Wüste und eines der heißesten Ecken. Ne? Und ja, ich wusste, ich muss durch, 5-6 Tage bei um die 40 Grad. Chicago am Start hatte ich 2 Grad plus.
Ne, also alles mitgenommen.
Alles mitgenommen. Und, aber war mir eigentlich klar, das kommt auf mich zu. Und wäre ich jetzt im Juli, August da gelaufen, dann hätte ich 50 plus.
Schon bewusst das Frühjahr auch gewählt.
Ne? Genau, ne, dass es nicht so kalt ist und dass ich aber trotzdem nicht so eigentlich in die heiße Phase komme. Und, aber es hat trotzdem gereicht mit 38 Grad.
Das glaube ich. Da läuft man da Stunde um Stunde, Schritt für Schritt. Es trifft keinen Menschen. Und da stellt sich mir die Frage, was denkt man da? Denkt man was? Also man kennt es ja vielleicht vom Wandern, wenn man lang läuft, ohne was zu reden. Das kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt vergleichen. Aber auch selbst da kommen ja Gedanken hoch. Szenen von früher, Situationen, die man neu überdenkt, vielleicht nochmal durchlebt im Gedankenperspektive, neu entdeckt. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie durch die Wüste laufen?
Also ich schaue immer voraus und ich genieße diese Landschaft. Und das ist so meine Ablenkung.
Also da hat man einen Blick dafür dann?
Ja. Und links, rechts. Und man ist so lange mit der Landschaft beschäftigt. Mit dem Auto, da geht es ganz anders an einem vorbei. Aber und das war für mich schon Genuss. Muss ich ehrlich sagen. Und dann kam ab und zu mal, es waren so vielleicht 4 Radfahrer, die mir begegnet sind, die von West nach Ost gefahren sind und das waren dann immer super Begegnungen. Und
da haben die dann angehalten?
Die haben angehalten, immer.
Also wenn man da Stunden fährt und dann kommt auf einmal ein Mensch, der joggt oder joggt, also läuft, da hält man dann schon mal an und fragt, was machen sie da?
Genau, und dann habe ich dann immer Cattle Game, da war alles drauf
schon.
Da konnten sie mich auf Instagram
Hubert Karl Läufer steht
auf
da.
Instagram folgen und so weiter konnten. Ja. Und die waren total begeistert, dass sie einen Läufer treffen. Ich war begeistert, dass ich Radfahrer treffe. Ja. Ne, wenigstens ein paar Begegnungen habe und auch Autofahrer, ne, die winken dann schon mal und so, aber die meisten werden sich gedacht haben, das ist ein richtiger verrückter Typ, ne?
Ja. Sie haben gerade Instagram angesprochen, also soziale Medien, die Plattform. Und Sie haben sich ja bespielt während Ihres Laufs. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Sie haben da regelmäßig Videos aufgenommen, die dann gepostet, wie man sagt, veröffentlicht auf Instagram. Und Ihre Zahl der Menschen, die Ihnen folgt, die ist ja förmlich explodiert. Ich habe jetzt die Zahlen immer genau im Kopf, aber es sind, ich glaube, es waren 800 am Anfang, als sie losgelaufen sind. Und wie viel sind es jetzt? Sind ja
dann waren es knapp 90.000.
90.000, also von 800 auf 90.000.
Jetzt sind es noch 85.000, weil ich jetzt nichts mehr so viel...
Haben sich wieder ein paar verabschiedet.
Ja, weil das war ja jeden Tag spannend.
Ja klar, ich habe es auch verfolgt. Da, man ist ja quasi mitgelaufen mit ihnen.
Aber
es war nur nicht so anstrengend halt dann.
Ich wurde gezwungen.
Sie wurden
Videos
gezwungen?
Ja, nach 20 Etappen ist jemand aufmerksam geworden aus unserem Ort, aus Zeil, der aber in München im Marketing beschäftigt ist, der Julian. Und der hat mich dann angeschrieben und gesagt, Mensch, da können wir doch was draus machen und dann müsstest du auch noch auf TikTok und dann habe ich das mit meiner Betreuer besprochen, habe ich gesagt, soll ich mich da drauf einlassen, weil ich habe einfach ganz normal immer jeden Abend ein bisschen was in Instagram reingestellt, dass meine Fans ein bisschen versorgt sind, diese 800, 900 Stück, ja, und dann hat er gesagt, wir probieren es mal 5 Tage, mal schauen wir mal, wie die Reaktion ist und ich soll halt das und das machen, dann habe ich diese komischen Selfies gemacht und habe mich dabei gar nicht wohl gefühlt. Habe ihm immer die Sachen geschickt abends und er hat es dann immer zusammengebastelt. Ja. Dieser Leitspruch, mein Name ist Karl, Hubert Karl, so ist es ja immer losgegangen. Ja. Der spinnt, was will er denn damit? Und aber das sitzt jetzt so ist so gut ankommen.
Ja.
Und dann sind diese Followerzahlen gestiegen.
Und das Tolle ist ja, sie sind, man hat ja nicht das Gefühl, dass sie sich verstellen. Also man nimmt ihnen das auch irgendwie ab, dass sie jetzt da nicht der mediengeile Typ sind, sondern das ist ja diese Mischung aus Authentizität und Knorrigkeit vielleicht, wenn sie mir das so gestatten, und Freundlichkeit, aber eben auch diese riesige Leistung, die sie da vollbringen. Da wird ja kommentiert dann und eben auch ganz viel Bewunderung für das, was sie machen, und kann man schon vorstellen, dass das viele Leute auch motiviert, ne? Eben vielleicht jetzt nicht unbedingt so was Extremes zu machen, aber ihre Komfortzone neu auszuloten und zu sagen, Mensch, der Hubert Karl macht es mit 66 Jahren und man kann eigentlich alles schaffen, wenn man es will.
Und da kamen ja so viele Kommentare und gerade die jungen Leute, die haben dann auch geschrieben, endlich mal ein authentischer Typ.
Ja.
Und das fanden die total gut.
Mein Name ist Karl Hubert Karl. Ja,
ja,
und ich laufe auf der Route 66.
Ja, genau. Und einfach mal normal. Mhm. Und ich glaube, die sehnen sich auch ein bisschen nach dieser Normalität,
ja,
weil sie bloß nur in einer Welt leben, die...
Ja. Schrille Leute gibt es genug, ne?
Ja, und jeder will Influencer werden, gar keinen normalen Beruf mehr lernen. Und also das ist, und die fanden das total gut. Und dann auch, das waren zweimal so Begegnungen mit Studenten, mit deutschen Studenten, die da drüben gerade Auslandssemester machen, und die haben mich dann abgepasst. Die haben gewusst, der kommt da irgendwo. Und
richtige Fans, Freude, die ihn dann aufgelauert haben, sozusagen.
Ja, haben dann
in der Wüste
Bilder mit mir gemacht und war total interessant. Zwei Schweizer auch, die haben dann ihr Flagge vom Kanton Uri, wollten sie ein Bild mit mir machen, und habe ich natürlich freilich mitgespielt und hat mich auch gefreut. Das war für mich immer ein wenig so Abwechslung.
Aber es war jetzt nicht so, dass Leute mit ihnen mitgelaufen sind dann?
Nee, gar nicht.
Das wäre vielleicht auch zu viel geworden, oder? Des Guten?
Ja, meine Frau ist einmal mitgewalkt, weil ich mal da mit meiner Oberschenkelverletzung mal eine Dachesetappe nur gewalkt bin. Mhm. Und sonst war ich immer für mich allein. Man hätte es ja gar nicht planen können. Ne? Das war ja schwierig, dass da jetzt echt eine Laufgruppe aus eben an Ort dazu kommt. Das wäre bei uns vielleicht eher möglich. Ne? Aber bei uns
war bei, also bei Ihnen sind halt die Hunde mitgelaufen dann.
Genau.
Und haben in die Wade gezwickt.
Die haben Freude gehabt, ja.
Ja, das glaube ich. Gehen wir mal auf die allerletzte Etappe. Wir haben ja nur noch 7-8 Minuten. Wir könnten noch 2 Stunden senden. Ich habe noch so viele Fragen vorbereitet. Aber nehmen Sie uns mal mit auf die letzte Etappe. Das Ziel war ja dann in Los Angeles. Da gibt es dieses legendäre Santa Monica Pier am Ozean. Da ist so das offizielle Ende der Route 66. Da gibt es, glaube ich, auch ein Schild. Was heißt, glaube ich, ich habe es gesehen auf Fotos. Und wie lang war dann die letzte Etappe? Wie viele Kilometer mussten Sie dann noch absolvieren?
Das war die kürzeste Etappe, 45 Kilometer, also Marathon und noch 3 Kilometer drauf gesattelt. Und das war dann
also
schön, durch
das
Los Angeles zu laufen, weil ich habe mir gedacht, oh Gott, bis du da durchkommst durch diesen Moloch. Los Angeles ist eh nicht so als schöne Stadt beschrieben. Und es war sehr angenehm, dann da durchzulaufen. Ich habe schöne Gehsteige gehabt und hat richtig Spaß gemacht. Und habe nur noch einmal an dem Tag Verpflegung gehabt. Und dann habe ich meine Sachen allein gemacht, damit das Betreuungsfahrzeug rechtzeitig vor Ort ist. Da kam ja noch Sohn, Schwiegertochter, Enkel dazu. Die sind von San Francisco runtergekommen. Die haben wir ja dann getroffen im Ziel. Und dann habe ich mich richtig auf den Zieleinlauf gefreut, dass es vorbei ist und mal am nächsten Tag wieder ein bisschen normal leben. Und das ging wirklich sehr unspektakulär über die Bühne.
Und ich glaube, Sie sind dann gleich Riesenrad gefahren, direkt nach dem Zieleinlauf, oder wie war das?
Ja, wir haben halt unser Gruppenbild gemacht an dem Schild. Und dann wollte ich ja das Meer berühren. Eigentlich wollte ich reinspringen, aber ich bin schon ein bisschen wasserscheu und bin nur mit den Füßen rein. Und dann war es für mich beendet, das Ganze. Und habe dann noch ein paar Bilder haben wir dann noch gemacht. Und das war es eigentlich. Und den Engeln habe ich versprochen, wenn der Opa dann ins Ziel kommt, dann steige ich mir in das Riesenrad. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir mal alles von oben noch ein wenig Zielbereich begutachtet, und dann war das vorbei.
Habe die Ehre auf BR Heimat mit der letzten Etappe unseres 2-Stunden-Laufs zusammen mit Hubert Karl, dem Ultraläufer aus Zeil. Herr Karl, wir haben noch so gut 4 Minuten. Lassen Sie uns mal kurz über die Resonanzen sprechen, die Sie dann daheim bekommen haben nach Ihrer Rückkehr. Ich habe gesehen, Sie haben auch schon einen Vortrag gehalten über Ihren Lauf auf der Route 66, vermutlich gespickt mit vielen Fotos. Wie viele Fotos haben Sie insgesamt im Fundus mitgebracht von der Route 66?
An die 12.000. Oh, okay. Ja, und dann wurde ich fast nicht fertig für diesen Vortrag und waren ja auch noch Videos dabei, immer so kurze Videosequenzen und was baut man da alles mit rein? Und habe gedacht, 2 Stunden wird es bestimmt dauern. Dann hat der Vortrag 4 Stunden gedauert.
Wow.
Sind ja auch immer wieder Fragen dann dazwischen kommen und ich habe mir schwer getan, was lässt du denn da weg? Und es waren dann an die 700 Bilder.
Wow,
mit Wahnsinn. Videos, die ich dann gezeigt habe. Und das Publikum war, denke ich schon, sehr begeistert.
Es waren noch ein paar hundert Leute da, ne?
Ja, über 300 Leute.
Und Sie ziehen es dann so auf, dass Sie auch zwischen den sozusagen Fragen zulassen und nicht so ganz stur Ihren Stiefel darunter machen, sondern das ist dann so eine Art Dialog mit den Leuten?
Ja, ne, aber wir haben trotzdem versucht, dann das nach hinten zu drängen. Dann haben wir da zum Schluss noch
heute eine Fragerunde gehabt.
Und, aber sonst wären wir wahrscheinlich bei 6 Stunden nicht fertig waren. Ne? Aber es war sehr gut, glaube ich.
Inwiefern sehen Sie sich denn da auch so ein bisschen in der Position, vielleicht so Mut zu machen, dass Sport und fortschreitendes Alter, ich meine, Sie sind 66, ein junger Kerl, in ihren besten Jahren. Aber Sie haben ja gesagt, man merkt auch schon, dass die Grundkondition oder die Grundschnelligkeit so ein bisschen abnimmt mit den Dekaden. Wollen Sie da auch Mut machen, den Menschen, denen Sie da begegnen bei diesen Vorträgen? Leute, es ist nie zu spät, verrückte Träume zu realisieren und sich zu bewegen und in die Puschen zu kommen?
Ich versuche immer meine Grundlage für die Gesundheit den Leuten mitzugeben und wenn ich sie in meinen Laufkursen immer, so Laufanfänger, so weit bringe, dass sie mal 1 Stunde laufen können und würden diese Stunde dann 3-mal in der Woche absolvieren, sich noch ein bisschen vernünftig ernähren, und dann sind sie ja schon auf einem guten Weg. Da kann man schon so viel regulieren. Und das sind, glaube ich, fast die gesündesten Leute. 3-mal 1 Stunde laufen in der Woche und dann ist man schon mal gut dabei. Mhm. Ich habe halt auch... bin halt ein bisschen weitergegangen und mit diesen Ultraläufen und das jetzt über Jahre und das ist natürlich schon schwer zu kopieren, ne? Aber man kann es auf andere Art und Weise auch machen. Ich habe es, denke ich, relativ vernünftig gemacht, sonst würde ich jetzt nicht so dastehen und trotzdem bin ich Realist und sage mit 66, was hast du denn jetzt noch vor? Gute Jahre aufbauen, das ist für mich, denke ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt jetzt die nächste Zeit, immer wieder die Gesundheit dementsprechend zu pflegen. Ne?
Sie sind ja ausgebildeter Lauftherapeut. Über diesen Aspekt haben wir noch gar nicht so gesprochen, haben wir jetzt auch leider nicht mehr so intensiv Gelegenheit. Aber Sie geben Laufkurse und die kann man auch buchen, besuchen bei Ihnen und mit Ihnen dann sich gemeinsam auf die Socken zu machen sozusagen.
Genau, bei mir kann jeder das Laufen lernen und dementsprechend auch ausbauen. Ich mache auch Marathonvorbereitungen und so weiter. Dann habe ich jeden Donnerstag einen Bewegungszirkel.
Also da kann man auch dazustoßen in diesem Bewegungszirkel und muss keine Angst haben, dass sie da mit mir in die Wüste gehen, sondern
so ist es.
Das ist dann eher im Landkreis Haßberge.
Das ist alles in Zeil und Laufkurse mache ich im ganzen Landkreis oder nächstes Jahr dann wieder beim Weltkulturbelauf auch im Bamberger Raum oder für den Main-City-Lauf in Schweinfurt habe ich schon Leute vorbereitet und da bin ich überall immer wenn gefragt und
Und gibt es denn auch schon, um da vielleicht abschließend nochmal darauf hinzuweisen, nächste Termine für einen Vortrag mit Ihnen?
Genau, in Zeil ist am 19.09. der nächste Vortrag. Zeil Rudolf-Winkler-Haus, von der Bibliothek aus läuft das VHS. Und da kann Eintritt ist frei und dann kann man einiges sehen von dem, was ich heute erzählt habe.
Da kann man sie da live erleben.
Ja, richtig.
Genau,
gut. Und da muss halt ein bisschen Zeit mitnehmen. Ne? Und
aber keine 60 Tage, sondern oder 66 Tage, sondern 4 Stunden.
Ja, vielleicht kriege ich es, wenn kürzer hin, das mal.
Habe die Ehre heute mit dem Ultraläufer Hubert Karl aus Zeil am Main. Herr Karl, ich wünsche Ihnen jetzt erstmal wundervolle Momente am Wochenende, wenn Sie in ein paar Tagen die Marke von 200.000 Laufkilometern knacken. Daheim auf dem Trimm-dich-Pfad in Zeil, wo es angefangen hat 1983 mit Ihnen und der Liebe zum Laufen. Und für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit, auf dass es noch lang gut läuft bei Ihnen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch recht herzlich und habe mich jetzt wirklich gefreut, mal den Jochen Wopser kennenzulernen, den ich sonst immer bloß vor den BR1-Nachrichten höre, aber hat richtig Spaß gemacht hier im Studio.
Mir war es auch eine große Ehre, den Hubert Karl kennenzulernen, den ich sonst nur von Instagram kenne und seinen legendären Videos von der Route 66. Ich bedanke mich bei Ihnen, ich bedanke mich bei Sascha Wehmeier in der Studiotechnik und bei David Zahm für die liebevolle Musikauswahl und natürlich bei Ihnen da draußen fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ade aus Würzburg, Ihr Jochen Wopser.